Dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Guten Morgen, Lilith.
Guten Morgen, Lotti.
Na, ja. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ja. Ich habe schon wieder ein bisschen Albträume gehabt, also keinen schlimmen, aber...
Das hast du geträumt.
Ich glaube, ich habe mich im Traum mit Fabi gestritten. Also kein schlimmer Albtraum, aber auch kein schöner Traum.
Ja.
Ach, ich träume so denn, schlecht seit Corona.
Bist du dann aufgewacht und warst sauer auf ihn?
Tatsächlich ein bisschen.
Ja.
Oder zumindest bin ich aufgewacht und war so,
Dickhead.
Habe ich Lust, mich zu streiten? Ja, nee. Und du?
Mir ist gestern Abend das passiert, was du als Guilty Pleasure mal hattest.
Mhm.
Und zwar bin ich habe noch einen Film geguckt und wusste schon, dass ich sehr früh schlafen gehen wollen werden möchte. Und bin bei diesem Film, beim Abspann des Films, also den Film habe ich noch ausgehalten, beim Abspann bin ich eingeschlafen. Mhm. Und dann bin ich aufgewacht, weil der Film wieder von vorne losging. Und dann, ich weiß nicht, es war 10 vor 10 oder so. Und ich lag da so und hatte, also war noch so Jogginghose, Pulli und so und unter meiner Kuscheldecke und war so, I'm so tired. Und bin dann einfach da eingeschlafen, an Ort und Stelle. Und heute früh aufgewacht, da an Ort und Stelle und war so, wow. Ich hab genau das was gemacht, was Lilith sonst mal macht.
Fun Story, weil es mir tatsächlich gestern auch passiert.
Ja, ich fand es auch nicht so schlimm. Also ich bin nicht eingeschlafen gestern, weil ich so dachte, oh, ich schlafe mal kurz vor, sondern...
Und du warst ja auch nicht in Jeans oder so.
Das nee, genau. Doof gewesen. Es war schon irgendwie ein bisschen Schlafanzug. Aber tatsächlich ist es mir vor einer Woche oder so auch passiert, unter der Woche. Und dann dachte ich, oh Gott sei Dank haben wir Online-Uni. Weil,
aber unter der Woche finde ich es echt noch mal doofer.
Ja, ich auch.
Dann hat man Uni und ist so knatschig.
Ja, dann war der ganze Tag auch direkt im Arsch. Okay, wir haben uns ja hier, ne, gerade Uni und so. Und wir wissen, manche von euch sagen, Plauschrausch, das ist am besten, wenn ihr einfach losbrabbelt. Und dafür stehen wir auch, für guten Plausch. Aber wir haben uns gedacht, die Uni ist ja schon doch noch irgendwie unser Lebensmittelpunkt momentan. Und deswegen wollen wir pünktlich zum Uni-Start vor basically 2 Wochen jetzt, wollen wir eine Uni-Folge mal wieder aufnehmen. Weil es sind schon wieder viele spannende Sachen zusammengekommen. Es gab auch, können wir alles später erzählen, aber darum wird es heute gehen.
Genau, und mein Guilty Pleasure hat nämlich auch was mit der Uni zu tun. Und zwar geht es um Zoom-Sitzungen. Und ich habe folgendes Problem dabei. Es ist mal wieder kein Guilty Pleasure, man, das sagen wir jedes Mal. Wir sollten diese Kategorie einfach umbenennen, aber wir können sie nicht umbenennen in den passenderen Titel, weil dann wäre sie richtig geklaut.
Wir haben doch auch noch eine andere Kategorie gehabt.
Ja, die könnten wir auch können das switchen.
Und einfach. Am Ende der Folge wollen wir nämlich euch auch eine neue Kategorie vorstellen.
Genau, ja. Genau, also, was war das für eine komische Lache? mein Guilty Pleasure, genau. Also, und zwar... in Zoom-Sitzungen. Ich finde das doof, wenn man seine Kamera nicht anmacht, weil es ist halt einfach doof, also spätestens für die Dozierenden, aber halt auch für die, die mit einem da drin sitzen, finde ich schon sehr unangenehm, wenn man immer nur auf schwarze Kacheln guckt. Aber gleichzeitig hasse ich es selbst, meine Kamera anzumachen, weil ich es hasse, dass ich mich dann immer selbst sehe. Das macht mich einfach nervös. Das finde ich total irritierend, weil in dem normalen Vorlesungsraum sieht man sich ja auch nicht selbst. Und dann klebe ich immer mein Kästchen. Also wenn das Seminar groß genug ist, dann ist es chillig, weil dann schiebe ich einfach mein Bild auf die zweite Seite und gehe zurück auf die erste. Das geht.
Ja.
So, dass ich meins gar nicht mehr vor Augen habe. Oder wenn es halt klein genug ist, zu klein ist und es nur eine Seite sichtbar ist, nur eine Seite befüllt ist, dann klebe ich es immer mit so einem kleinen Post-it ab. Und Post-it ab, genau. Und das ist aber total nervig, weil manchmal, wenn dann kommen Breakout-Sessions oder der teilt seinen Bildschirm oder die oder dann kommt noch jemand dazu oder jemand geht und dann verschieben sich ständig die Kacheln und ich habe diesen doofen Post-it mitten auf dem Laptop kleben.
Es ist aber doch auch so, dass bei Zoom immer alle Köpfe rumspringen, je nachdem, wer was gesagt hat oder so.
Nee, das macht's bei mir nicht.
Toll, bei mir schon.
Kann man aber, glaube ich, irgendwo einstellen. Naja, und auf jeden Fall habe ich da tatsächlich, letztens hat der Fabi mir einen Artikel weitergeleitet, dass wohl besonders Frauen gestresst sind von Zoom-Sitzungen, eben wegen dieser Selbstbespiegelung die ganze Zeit. Und ich glaube, da waren die Gründe hauptsächlich so, dass man irgendwie, dass die dann mehr eben darauf achten, dass sie auch bei Zoom jetzt irgendwie nicht im Gammellook erscheinen und irgendwie anständig rüberkommen.
Ja.
Ich sitze schon regelmäßig gammelig vor Zoom, aber ich hasse es einfach, mich die ganze Zeit selbst angucken zu müssen. Und klar, könnte man auch einfach sagen, dann guck dich halt nicht an. Aber ich finde es einfach so irritierend, wenn ich mich dauernd selber in diesem Vorlesungsraum sehe.
Ja.
Ja, genau. Und das führt nämlich auch dazu, dass, ich habe generell das Gefühl, dass seit Corona, dadurch, dass man halt so viel wenig zu tun hat oder zumindest so wenig Ablenkung, man sich viel, viel mehr mit sich selbst beschäftigen kann, aber auf die negativen Seiten. Also ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Komplexe seit Corona, einfach weil ich die Zeit habe, mich ständig irgendwie anzugucken und mich ständig im Zoom sehe und dann immer so denke, na, das sieht jetzt aber ein bisschen komisch aus, wenn ich da so sitze. Da,
ja, da gehe ich voll mit. Das kann ich richtig gut vorstellen. Nicht also, oder wie das für dich ist, weil das geht uns, glaube ich, allen ähnlich.
Auch beim Reden so. Es ist irgendwie voll irritierend, sich selbst die ganze Zeit so dabei zu sehen.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Meine Webcam ist irgendwie so schlecht, dass ich immer ganz pixelig aussehe. Und das Licht fällt ja auch immer ganz besonders rein.
Ja, ich sehe es ja gerade. Du siehst aus, wie wenn man bei diesem Bearbeitungsprogramm Comic einstellt oder Gemälde.
Echt?
Als Filter, ja.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Danke, Lilith. Muss ich jetzt mal hier kurz größer ziehen, wie das aussieht? Ist ja, oh Gott. Lol. Ja.
Oder dann hier, ich habe vor allem bei Skype immer das Gefühl, dass die kleinen Lücken zwischen meinen Zähnen, es sieht immer aus, als hätte ich was zwischen den Zähnen.
Ja, stimmt.
Ja, aber das ist die Videokamera.
Ja.
Du?
Genau. Ja, also bei mir hat es auch eigentlich mit Corona zu tun und auch damit, dass, also ich habe ja das gesamte Wintersemester keine Uni gemacht so. Und deswegen war ja das letzte Mal, dass ich quasi so Uni, gut, ja, in den Semesterferien die Hausarbeiten und so, aber das war ja schon eher irgendwie, das muss jetzt hier weg. Und das erste Mal, dass ich so richtig Uni-Veranstaltungen hatte, war ja demnach dann im Juli 2020. Und deswegen war ich dieses Semester oder zum Semesterbeginn richtig motiviert. Und das bin ich auch immer noch. Und diese Motivation spiegelt sich gerade in meinem Bücherkaufverhalten wieder, dass ich so, also ich habe schon eins für das eine Filmseminar gekauft, wirklich, da war ich auch ohne mit der Wimper zu zucken, war ich so, ja, das kaufe ich mir jetzt, das ist gut, das sieht auch gut in meinem Bücherregal aus. Und jetzt bin ich so, okay, ich weiß noch nicht genau genug zu dem Dude, es wäre eigentlich gut, wenn ich mal irgendwie eine Biografie oder so zu dem lese, aber das Ding ist, dass es alles auf Englisch oder Französisch ist und dadurch, dass das ganze Seminar schon auf Englisch ist, bin ich so, es wäre auch leicht, wenn ich das mal in meiner Mother Tongue hätte. Und dann habe ich ein Buch gesehen und war so, ah, okay, das gibt es ja auch in der Bibliothek, das kann ich mir ausleihen. Jetzt bin ich aber in der Bibliothek auf der Warteliste Platz 2, das bedeutet, ich würde es erst Ende Mai bekommen. Und dann war ich so, ja, okay, dann kaufe ich es mir doch. Und das Buch kostet 25 Euro, das ist schon ein bisschen was, finde ich. Und war ich einfach so, ach, es muss jetzt sein. Und so wäre ich früher nicht gewesen. So wäre ich, glaube ich, auch nicht vor Corona gewesen, dass ich so war, ich muss jetzt Geld für sowas ausgeben. Das ist Prestige, das ist schön, das brauche ich. Ja. Und so geht es mir auch mit Romanen zum Teil, dass ich so bin, ach, das kaufe ich mir mal. Und
obwohl man sogar vielleicht weiß, ich könnte es mir auch ausleihen.
Genau.
Also ich bin zum Beispiel in der Stadtbücherei angemeldet, da gibt es fast alles. Aber trotzdem denke ich mir immer so, ich will es selbst haben.
Ja, genau. Das Buch gibt es auch in der Stadtbücherei, aber da war es auch wieder Warteliste, bla und so. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann mich daran erinnert, dass wir ja das gleiche Gespräch schon mal hatten bezüglich Klamotten. Und das ist jetzt aber in so eine andere Konsumrichtung gekippt ist. Bücher.
Hängt bestimmt auch damit zusammen, dass ja Buchläden, also Buchhandlungen dürfen ja offen weiterhin geöffnet haben. Die sind ja jetzt quasi auf dem Stellenwert von Supermärkten.
Ja.
Das beeinflusst unsere Kaufverhalten. Ja, gut.
Kurze Runde. So.
Wie fangen wir denn jetzt an? Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber ich glaube, du hast prinzipiell mehr zu erzählen. Weil ich habe ja im Wintersemester auch Uni gemacht.
Naja, ich weiß gar nicht, ob ich demnach mehr zu erzählen habe. Ich habe mir aber dieses, also die ersten zwei Wochen sind ja jetzt rum und die ersten zwei Wochen sind ja immer die, die eigentlich am stressigsten sind, weil man sich ja erstmal alle Seminare angucken muss und dann bei manchen schon noch die Texte mitliest und bei anderen ist man so, okay, ich lese mal schon, vielleicht mache ich ja mit und so. Und im Endeffekt dann doch nicht. Und dann denkt man, ja, gut, egal. Auf jeden Fall habe ich, ich glaube, 8 Veranstaltungen oder so in meinem Stundenplan gehabt. Und war auch richtig, richtig gestresst, weil ich so dachte, oh mein Gott, ich muss das alles machen. Und es war aber, und fand es aber auch stressig rauszukicken, was ich dann überhaupt davon nicht machen will, weil es alles so interessant war. Mhm. Und das finde ich auch, da wächst man irgendwie rein in dieses Uni-Zeugs.
Voll. Das habe ich dieses Jahr auch. Es gab mehrere Seminare, die ich eigentlich interessant fand. Eins habe ich dann direkt gelassen, weil, obwohl ich das eigentlich sehr interessant fand, das hätte ich mir halt nicht anrechnen lassen können, aber ich hätte es trotzdem eigentlich ganz gerne gemacht. Aber das wäre halt direkt nach dem Praxisseminar und dann aber Zoom und bis dahin wäre ich auf keinen Fall zu Hause. Wobei jetzt wiederum das Praxisseminar ja nur alle 2 Wochen ist, das heißt, ich hätte schon alle 2 Wochen in dem anderen reinschauen können, war aber auch zulassungsbeschränkt, weil dieses Semester waren ja irgendwie voll viele Sachen bei uns zulassungsbeschränkt, ja, die es sonst nicht sind. Und jetzt allerdings denke ich mir bei dem, ich habe halt nur 3 Seminare, ich brauche an sich nicht mehr so viel und ich muss halt in dem Semester noch eine Hausarbeit nachholen. Und ansonsten, ich brauche an sich nicht mehr so viele Seminare, aber eigentlich war voll viel dabei, was ich interessant fand. Aber ich habe tatsächlich ganz viel hatte ich überlegt, mir anzugucken und im Endeffekt habe ich mir dann doch, habe ich recht rigoros aussortiert, wo ich mir eigentlich recht sicher war, das werde ich sowieso nicht mögen. Okay. Und dann habe ich es auch nicht gemacht. Aber in dem, das Praxisseminar würde ich, also könnte ich mir gut vorstellen, dass das jetzt doch noch gecuttet wird, weil es war ja in Präsenz und also eine Freundin von mir, Ziele, die hat schon erzählt, dass irgendein Präsenzseminar von ihr jetzt doch wieder abgesagt wurde. Und dann habe ich nur 2 Seminare, was schon sehr wenig ist. Und da in dem einen muss ich eine Hausarbeit schreiben. Da weiß ich aber noch nicht so, ob ich das gut finde. Und da ist auch direkt eine lehrende Person, die dann irgendwie direkt die ersten Texte sind, jedes Mal so 60, 70 Seiten. So diese, immer diese Lehrenden, die denken, dass die Uni nur aus ihrem Fach besteht. Und auch ganz merkwürdig, gefühlt kein Seminar, was ich momentan belege, hat eine anständige Urlaubsstruktur.
Oh, das ist sau anstrengend.
Ich habe kurz gedacht, haben die über das letzte Semester vergessen, wie man Online-Uni macht oder was?
Das finde ich auch richtig interessant, dass anscheinend, ja, also wirklich, als wär April 2020 und so, ja, die Situation ist für uns alle neu und es ist so, nein, die Situation ist überhaupt nicht mehr neu. Ja. So, you could have done so much.
Dann, was mir auch aufgefallen ist, wir sind so langsam höheres Semester.
Ja.
Also wir sind beide im 6., gell? Ja, wir haben zusammen angefangen.
Ja.
Und ich meine, es kommt ein bisschen auf die Seminare dran, die man wählt. Ich glaube, die meisten Seminare, wo die jüngeren Semester sind, besuchen wir eh nicht mehr, weil wir die halt nicht mehr brauchen. Aber ich habe ein Seminar angeschaut, was ich eigentlich ganz interessant fand. Und da waren so viele Zweitsemester, Viertsemester und irgendwie habe ich mich richtig old gefühlt. Und da waren auf jeden Fall auch wieder ein paar Gesichter dabei, wo ich mir gedacht habe, ihr findet bestimmtes Schauspiel ganz, ganz blöd und geht nur in Mosentraum. Und mit dieser Form der TheaterwissenschaftlerInnen kann ich irgendwie nichts anfangen.
Ich gehe lieber Schauspiel. Ich will es einfach.
Ich finde schon beides gut, aber...
Mein erstes Seminar, was ich mir angeguckt habe und was ich auch rausgewählt habe, das war einfach ein sehr, sehr, sehr spezifisches Seminar. Und ich erwische mich manchmal... Ich meine, wir studieren ja schon was sauspezifisches, aber manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mir so denke, was hat das jetzt gerade für einen Mehrwert für die Gesellschaft?
Ja, gar keinen.
Nein, weil, guck mal, ich finde, in Medienwissenschaft, da kann man sich das schon immer noch erschließen irgendwie. Da kann man das schon auch irgendwie noch, keine Ahnung, vielleicht soziologisch oder politisch irgendwie oder auch geschichtlich lässt sich das schon irgendwie noch übertragen. Mhm. Aber es gibt einfach manche Sachen oder auch dieses Seminar, was wir hatten zu den Frauen im Theater, auch so ein Ding. Das ist auch, also natürlich ist es spezifisch, aber es ist schon auch was, keine Ahnung, da lässt sich das mit anderen, Geisteswissenschaften verknüpfen. Aber dieses erste
Seminar... mit gesellschaftlichen Strukturen.
Genau. Ja. Und das erste Seminar, das war so spezifisch. Und zwar ging es in diesem Seminar um filmkulturelle Einrichtungen. Und das war sicher spannend. Ich habe mich ja dafür auch angemeldet, weil ich es mir mal gerne angucken wollte. So, also irgendwas muss mich ja daran gecatcht haben. Aber während ich so in dieser Vorstellungsrunde saß und irgendwie alle so waren... ja, mich interessiert daran das und das und dies und jenes, war ich so, boah, dafür bin ich, glaube ich, echt einfach nicht Geisteswissenschaftlich entwickelt genug. Ja. Find ich boring. Sorry, gotta go.
Ja, das war tatsächlich in dem einen Seminar, was ich eigentlich da auch ganz interessant fand, auch so. Da ging es um Theaterfestivals. Ich dachte halt, oh geil, das hört sich richtig modern an. Und ich glaube, ich war noch nie auf einem Theaterfestival. Ich war, glaube ich, mal auf so kleineren, aber so ein richtiges Theaterfestival war ich noch nie. Und in der Vorstellungsrunde waren dann auch alle, voll viele haben so gesagt, dass sie sich so voll für die geschichtlichen Aspekte interessieren, wo ich so dachte, ja, stimmt, also wo dieses Fest überhaupt herkommt. Und ich dachte so, stimmt, das ist eigentlich auch ganz interessant. Und es stand auch ein bisschen in der Kursbeschreibung, aber ich hatte es gar nicht so genau durchgelesen. Und dann waren auch teilweise Leute dabei, die sehr, sehr, sehr lange da monologisiert haben, in einer sehr hochgestochenen Sprache. Und dann war ich dran und ich dachte irgendwie so, mein Hauptgrund war irgendwie, dass ich mir so dachte, ja, voll geil, das klingt so richtig eindeutig nach einem Gegenstand, den man greifen kann. Also gerade nicht so philosophisch und so, sondern halt das klang so, Theaterfestivals, damit kann man mal arbeiten. Ja.
Also das ist mir auch aufgefallen, irgendwie dieses Semester noch viel mehr, weil ich ein Seminar habe zu Jean-Luc Godard, also irgendwie großer Regisseur der Nouvelle Vague-Kinos, französisches Kino, so 60er, 70er Jahre, der Mann lebt auch immer noch, also eigentlich ist er immer noch Kino, ja, macht doch immer noch Filme. Und bei dem, ich meine, das ist ein Mann und die Literatur, die wir zu dem lesen, ist aber auch, das haben alles Männer geschrieben. Mhm. Und es fällt mir mittlerweile so krass auf und besonders bei Godard, es geht mir so auf den Zeiger, immer zu lesen, dass quasi, was für ein geiler Typ Godard ist, aber gleichzeitig, ja, und das war schon misogyn in diesem Film, aber man muss ja auch sagen, ich denke mir so, nein, man muss gar nichts sagen, so, man kann auch einfach mal sagen, das ist Kacke von ihm so. Wieso stellt der Frauen so dar? Ja. Allgemein auch, ich habe ein Seminar auch zu politischen Theorien der frühen Neuzeit in Geschichte und an diesem Seminar hing ich auch sehr, weil das eben eines der wenigen ist in Geschichte, wo man eine Frau Dozentin ist. Und dann sollten wir uns eben auch vorstellen und wurden in Breakout Rooms geschickt. Und ich hatte einen Breakout Room mit einem Typen, der wirklich überhaupt nichts verstanden hat. So, der fing irgendwie an und war so, ah, hallo Lotti, was studierst du? Ich so, ja, Theater, Film und Medienwissenschaft. Unterbricht er mich, sagt so, oh ja, das möchte ich auch gerne machen. Also ich mache gerade Geschichte und Germanistik, Lehramt. Und hat wirklich, wir hatten 15 Minuten Zeit und er hat die ganze Zeit nur von sich gesprochen. Und ich war irgendwann auch nur so, boah, ich muss jetzt hier nicht unterbrechen, es geht mir eigentlich alles richtig am Arsch vorbei. Irgendwann fing er dann auch noch an, dass er gerade in England war und dass das ja da mit den Masken viel entspannter ist. Dann war ich schon so, okay, genau. Und dann sollten wir wieder zurückkommen in die große Gruppe und die Personen sollten sich quasi gegenseitig vorstellen, mit wem sie im Breakout Room waren. Und er hat das auch nicht verstanden. Das heißt, ihm wurde das Wort zugeteilt und er hat sich vorgestellt. Und dann war es richtig peinlich, weil ich halt so ausgelassen wurde. Und dann war die Dozentin irgendwann auch so grinsend so, ja, Frau Schulze, vielleicht stellen Sie sich auch mal kurz vor. So. Oh, ja, genau. Und das ist aber so, das finde ich auch in Seminaren, Vorstellungen, aber auch je nachdem, wie gesprochen wird, dass halt irgendwie immer Typen so das Wort bekommen oder sich zuerst melden und so. Und ja, auch eine gesellschaftliche Struktur, die echt zu hinterfragen ist oder die interessant anzugucken ist, weil die halt auch mit viel mehr Selbstbewusstsein in so eine Sache reingehen und sich wahrscheinlich auch nicht vor der Zoom-Kamera denken, so, oh mein Gott, wie sehe ich jetzt gerade aus? Ja gut, vielleicht doch schon manche, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen generalisierend, aber you know what I mean.
Naja, aber in diesem Artikel, das waren auch irgendwelche Studien, da war es nicht, hauptsächlich Frauen. Gesellschaft, den ich in meinem Guilty Pleasure erwähnt habe. Ja.
Dazu, das ist eine super Überleitung vielleicht zu dem Praxisseminar, oder wolltest du jetzt
noch was anderes sagen? Ja, ich würde nur noch kurz sagen, dass ich da auch mal ein bisschen mehr drauf achten muss, von wem die Texte immer sind. Tatsächlich in Germanistik habe ich fast immer Dozierende, also Professorinnen eigentlich immer, ist aber halt auch Germanistik. Das ist dann auch wieder ein bisschen Klischee. Aber ich wollte eigentlich dieses in Theater, dieses Männlichkeiten, toxisch, fragil, politisiert Seminar machen. Das fand ich klang richtig interessant. Aber das hat dann, wie gesagt, nicht mehr gepasst. Naja.
Ach, schade.
Ja, Überleitung.
Ja. Lilith und ich haben ein Praxisseminar zusammen gehabt. Ich habe das jetzt gekickt.
Ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob es überhaupt noch stattfindet. Ich bin auch mittlerweile ein bisschen unsicher, ob ich es wirklich machen will.
Weil ich bin mir sicher, dass es weiterhin stattfinden wird, weil er ja so überzeugt ist von seinem Hygienekonzept.
Ach nee. Die Lotte übertreibt auch ein bisschen.
Nein, ich übertreibe überhaupt nicht.
Okay, sag erstmal du, dann ergänze ich.
Also dieses das Seminar, das fand in Präsenz statt oder findet in Präsenz statt. Und es ist schon cool, weil wir in einem alten Kino sind und uns Analogfilme angucken oder die verschiedenen Formate dieser Analogfilme bearbeiten, betrachten. Und dann standen wir da also am Dienstag und Lilith und ich haben uns auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gesehen und das war auch echt richtig schön. Und dann sollten, ja, vielleicht was du jetzt machst.
Also der Mensch, der das Seminar gibt, das ist auch wieder eine richtige TFM-Sache. Das ist halt kein ein gelehrter Professor, sondern ist halt in der Filmbranche, in der Kulturbranche tätig. Und das ist immer, wenn so Externe quasi die Seminare leiten, ich meine, so oft, ich weiß nicht, ob ich so Haut schon mal hatte, aber ich habe es schon mehrmals mitbekommen, dann ist es immer so, dass die überhaupt keine Ahnung haben von den Modulen. Ich meine, es ist ja meistens so, dass die Dozierenden nicht wissen, so, weil es verschiedene Prüfungsordnungen, dann Bachelor brauchen das andere als die, man muss es schon selbst auf dem Schirm haben. Aber das war wirklich krass, weil der, also, das, wie gesagt, bei TFM ist dann in diesem praktischen, wenn Externe die Seminare halten, die wissen seltenst, was überhaupt da rein bürokratisch gefordert werden muss.
Ja.
Oder zumindest kommt es ein bisschen so rüber. Aber naja, und auf jeden Fall hat...
Das kann man sich ja schon auch irgendwie noch ein bisschen selber zusammensuchen. Genau, oder die sind dann ja auch alle immer sehr gewillt, das nachzuforschen.
Und er hat halt ein bisschen erzählt. Und das finde ich übrigens auch eigentlich ganz süß, dass immer noch die Leute, die diese Seminare geben, immer noch Fragen am Anfang oder so eine Einschätzung wollen, wie es uns geht mit Corona.
Ja.
Das habe ich in den anderen Seminaren nämlich auch gehabt. Und es ging, eigentlich sollte es auf eine Vorstellungsrunde hinauslaufen, dabei hat sehr, sehr lange geredet. Und ich glaube...
Nein, nicht sehr, 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 sehr lange. Wir waren 4 Stunden da und mindestens 2,5 Stunden davon hat er nur über sich und das Kino geredet. Und dazwischen gab es aber immer, ja, jetzt müsst ihr ja mal erzählen, was macht ihr denn alle so? Und es hätte die Chance gegeben, dass er uns hätte erzählen lassen können. Aber in seinem, ja, jetzt müsst ihr mal erzählen, was ihr so alle macht, fing er schon wieder an, ja, und ich mache hier und da und das habe ich vor und hier dieses Kino und das. Und, oh.
Also ich finde, es war nicht ganz so schlimm. Ich finde, man hat gemerkt, dass er, also ich hatte das Gefühl, dass er sehr unsicher war und auch selber halt ein bisschen mit der Situation überfordert, dass wir jetzt tatsächlich alle wieder da sind. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dieses viele Reden war so ein bisschen eine Überschwunghandlung, du weißt schon, wie heißt dieses Wort nochmal? Naja, um das zu kompensieren. Und irgendwann kam es dann auch tatsächlich zu der Vorstellungsrunde. Aber Lotti hat einfach da gesessen und hat sich richtig bepisst vor Lachen. Ich dachte so, also Lotti, jetzt ist aber mal gut. Die hätte da am liebsten so lauthals losgeprustet, weil er halt wirklich, er hat dann irgendwie mehrfach gesagt, ja, und das könnt ihr euch auch mal vorstellen, aber ist dann irgendwie immer wieder abgewogen zu irgendwelchen anderen Themen, die er dann noch erzählt hat und dies und das. Und es ging wirklich sehr, sehr lange, das stimmt schon. Es war generell alles noch so ein bisschen planlos.
Lilith, du warst auf Klo, als der Brüller kam. Bezüglich der Streaming-Dienste, weil dann ging es nämlich auch los, dass wir dann auch mal erzählen sollen, was wir so für Streaming-Dienste haben und was wir da so konsumieren und gucken und so. Und dann war er schon dabei, das Wort auszuteilen, aber dann war er so, ah ja, nee, und ich habe übrigens auch noch das hier.
Aber ich glaube, ich hatte ein bisschen das Gefühl, der wollte, ich glaube fast, dass ich ein bisschen gewünscht hätte, dass einer von uns das einfach so ein bisschen in die Hand nimmt. Das war nämlich genauso in der Pause. Wir standen ewig lang draußen und irgendwann kam er und war so...
Ach so, ja.
Und man hat gemerkt, okay, ich glaube, eigentlich möchte er, dass wir so langsam wieder reingehen, aber er hat halt kein Machtwort gesprochen quasi. Ich glaube, wir hätten da auch ruhig intervenieren können.
Aber es war sehr feinfühlig von dir. Das ist mir nicht so aufgefallen. Weil ich hatte doch das Gefühl, dass er wirklich sich selbst und sich sieht. Him, himself and him.
Nee, so fand ich, kam es gar nicht rüber. Ich dachte mir schon auch so, okay. Aber ich fand zwar nicht dieses typische Männerding, sondern eher, also es spielt sicherlich auch mit ein, aber eher dieses, ich bin Azi-Fazi-Kulturmensch-Ding.
Ja, ja.
Aber ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt. Eigentlich habe ich schon sehr Bock auf das Seminar, auch wenn ich noch nicht so ganz den Plan habe, was genau wir da machen werden. Aber... ich habe irgendwie jetzt doch ein bisschen Angst. Vielleicht darf ich es sein. Mal schauen.
Ja.
Wo wir aber beim Thema Männer, die viel reden, sind. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Überleitung dazu schaffen soll. Ich glaube, es passt eigentlich besser zu dem, wo wir vorhin erzählt haben, bei den Vorstellungsrunden, dass da vor allem die Männer irgendwie zuerst das Wort ergreifen. Aber vor allem auch, ich habe es schon mehrfach erlebt, dass zum Beispiel, und das machen wirklich nur Männer, sehr, sehr viel Bullshit erzählen.
Ja.
Und das aber hinter einer ganz tollen, schlauen Sprache verstecken.
Ja, ja.
Im universitären Kontext, doch auch im universitären Kontext. Ey, es ist so oft so, dass sich irgendjemand meldet. Und ich meine, gerade in Hausarbeiten und so, da versucht man ja schon irgendwie ein bisschen schlau zu klingen oder sich halt irgendwie gewählt auszudrücken. Aber ich denke mir immer so, ey, das nervt so dieses möchtige, intellektuelle Geschwafel, wenn man aber eigentlich gar nichts zu sagen hat. Und das passt zwar jetzt nicht so ganz zur Uni, aber es passt schon auch zur Uni. Es gab da nämlich vor kurzem einen Vorfall in meiner Impro-Gruppe, in meiner Impro-Theater-Gruppe, die ja auch über die Uni damals noch lief. Also momentan ist ja eh keine Uni, aber als ich noch an der Gießener Uni war, lief das eben auch über den HAHS. Und da ist halt eine WhatsApp-Gruppe und da war kurz vor den Kommunalwahlen, hat da einer richtig weird aus dem Nichts einen Text reingeschickt. Und die Quintessenz war, dass er an uns appellieren möchte, die CDU oder die SPD zu wählen, weil alle anderen seien, das seien die einzig wählbaren Parteien, alle anderen seien, würden die Gesellschaft spalten wollen. Und ganz besonders rät er davon ab, die Grünen, die Linken oder die AfD zu wählen. Das ist immer eine gute Idee, die Grünen, die Linken mit der AfD in eine Schublade zu schieben. Und also ich fand es eh schon so weird, weil ich mir so dachte, also der weiß doch, in was für einem Kontext, in was für einer Gruppe er sich da bewegt. In der universitären Gruppe, wo man Theater so schon davon ausgehen kann, dass die eher linksorientiert ist. Jetzt nicht, dass da die lauter Antifa-Leute sind, aber halt zumindest mal grün. Gerade in Gießen, da sind ja schon auch sehr, sehr viele junge Leute bei den Grünen und so.
Mhm.
Und deswegen fand ich das richtig weird schon. Dann ging halt die übelste Diskussion los. Und dann kamen wir über Leistungsgesellschaft, zu Frauen, zu warum überhaupt, zu Klima, dazu, wieso die dritte Welt irgendwie weniger wohlhabend ist und warum wir wohlhabend sind und was das miteinander zu tun hat und bla bla bla. Also eigentlich haben wir alle Themen einmal abgerattert, bis auf Rassismus. So explizit, da kamen wir dann nicht mehr zu. Hätte mich aber auch interessiert, seine Meinung da. Und der hat so viel, meiner Meinung nach, Müll erzählt, aber hat halt alles hinter so richtig schlau, gewollt schlau wollenden Floskeln versteckt. Dann hat er einmal irgendwas von Distinktionsmerkmalen geschrieben, wo ich mir so dachte, Alter, wer benutzt denn solche Wörter? Und es war halt wirklich alles nur Müll. Das ist genau das, was wir in irgendeiner unserer allerersten Folgen mal erzählt haben, wie in diesen universitären Texten, wenn so ein easy Fact wie es scheint die Sonne in 5 Sätzen mit lauter Fremdwörtern und irgendwie was weiß ich beschrieben wird. Und das ist ungelogen, das ist ein Männerding. Das hat der gemacht, das habe ich schon mal erlebt. Und zwar oft, wenn es um Politik geht, vor allem in der Politik. Da hatte ich schon mal mit so einem Juli, also von einem jungen liberalen Typ, irgend so eine Diskussion, wo ich mir auch dachte, Alter, du redest nur rassistische Drecksscheiße, aber versuchst das halt hinter irgendwelchen schlau klingenden Wörtern zu verstecken oder du redest halt nur Bullshit, der nicht stimmt, aber versuchst halt so möglichst schlau zu klingen, dass du damit dein Gegenüber verunsicherst, dass der dann denkt oder die dann denkt, oh, vielleicht hat er ja doch ein bisschen recht oder halt denkt, oh, ich habe da ja gar keine Ahnung von. Und dann habe ich nochmal, den kenne ich persönlich nicht, aber auch so ein FDP-Typ, da hat eine Freundin von mir erzählt, dass der auch immer so richtig, richtig lange weirde Sprachnachrichten schickt. Die hat uns mal eine vorgespielt, wo der nur Scheiße labert, aber halt ganz, ganz viele schlau klingende Wörter benutzt. Oh, und das macht mich richtig wütend.
Ja. Mir ist noch was anderes bei der Uni eingefallen. Also das hat jetzt nicht so viel mit dem wissenschaftlichen Diskurs zu tun, sondern Hochschulsport. Es gibt momentan das Angebot, ich hoffe, dass das es auch noch weitergeben wird, dass wir draußen Sport machen können. Und am Mittwoch war ich da und stand in der Schlange und wir müssen uns dann halt immer registrieren und so. Und dieses Konzept von denen ist, dass sobald du das Hochschulsportgelände betreten hast, egal ob drinnen oder draußen, und das meiste findet eh draußen statt, dass du eine Maske auf hast. Mhm. So, und ich stehe in der Schlange und war relativ voll. Und dann kommen da so drei, wirklich, da dachte ich so, Alter, ihr seid doch gerade fresh 18, 17, whatever geworden. So, ihr seht so jung aus. Kommen da so und haben, also zu dritt, tragen keine Maske, haben die freshesten Sportklamotten an, wo ja auch nochmal ein richtiges Thema für sich auch machen konnte, und stellen sich auch ziemlich dicht hinter mich. So, dann habe ich mich schon so umgedreht und dann haben sie wenigstens irgendwie 2, 3 Schritte zurückgemacht, aber sie hatten trotzdem keine Masken auf. Und dann war ich aber auch so, ey, ich habe keine Lust mehr. Wir haben so fast 1,5 Jahre Pandemie so. wenn du es jetzt noch nicht gecheckt hast, so, I'm not gonna be the person, die dich turnen wird. Mhm. Und wo du sagen wirst, ah, okay, jetzt reicht doch eine Maske. Auf jeden Fall haben sie dann, die eine muss irgendwo in einem Bereich tätig gewesen sein, wo sie mit Kindern arbeitet. Und dann haben sie übers Impfen geredet. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe Impfneid. Ich hätte das auch.
Ja, voll, ey. Ja. Ich bin jetzt schon so, ich meine, die Priorisierungsgruppe 3 ist ja jetzt offen. Und irgendwo habe ich gelesen, dass Medien da irgendwie auch mit reinzählen.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, das habe ich falsch, glaube ich. Das habe ich mir, glaube ich, eingebildet, weil dann dachte ich so, oh, ich meine, ich bin da jetzt ein schwaches Glied quasi, aber ich arbeite ja bei einem Radiosender und dann dachte ich mir so, hallo, ich möchte auch.
Ja, ich habe so Selbstmitleid. Ich sehe, dass ich die letzte Person bin in Deutschland, die geimpft wird. Auf jeden Fall finde ich, es gibt so Floskeln und die werden eben auch vor allem von Typen verwendet und noch ganz viel in unserem Alter. Das so Sachen wie, ich sag dir, wie es ist, oder ich sag dir ganz ehrlich, oder du musst dir mal vorstellen. Und dann denke ich mir so, Digga, ich bin bescheuert, so halt dein Maul. So, I'm going. Naja, auf jeden Fall haben sie dann übers Impfen gesprochen und sie hätte geimpft werden können, hat aber gesagt, nee, ich habe das abgelehnt, ich wollte nicht. Und dann hat der Typ gesagt, theoretisch hätte ich auch ein Angebot bekommen, aber das ging dann irgendwie doch nicht, bla bla bla, hat er es dann vorgerechnet. Und dann wollte sie wissen, obwohl er gesagt hat, er ist nicht geimpft, war sie so, bist du mit dem Neuen oder mit dem Anderen geimpft? Und ich war so, was ist denn der Neue und was ist der Andere?
Stimmt.
Clearly meinst du AstraZeneca, dass der Neue ist und der Andere ist BioNTech oder so. Oh, stupid.
Vielleicht meinst du auch Johnson & Johnson. Der ist ja überhaupt schon...
Vielleicht, aber es gibt doch... Ja, aber es ist doch entweder mRNA oder Vektorimpfstoff.
Ah, ja.
Also so meint sie das.
Ach so, ja.
Oder hat sie, also nehme ich mal an, dass sie das so gemeint hat. Und ich denke, der Neue, halt AstraZeneca, weil der halt immer wieder zugelassen wird und dann nicht und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich sag dir ganz ehrlich, also ich hätte mich nicht mit AstraZeneca impfen lassen, wo ich so war, oh, wirklich, nee, da hätte ich mich am liebsten umgedreht und mal richtig laut geschrien. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, dass du dich hier hinstellst, als jungscher Hüpfer mir ganz ehrlich sagst, so, obwohl du dich irgendwie kritisch zum Impfen geäußert hast, dass du jetzt hier irgendwie die Anforderung stellst, so, ja, nee, also AstraZeneca hätte ich auf gar keinen Fall genommen.
Ich merke schon, es so, wird die Männerhassfolge. So. Habe ich auch gleich noch was anzusetzen. Aber mach erst mal zu Ende.
Er hat sie auch ständig unterbrochen. Und ich meine, sie war mir auch nicht wirklich sympathisch, weil sie auch gesagt hat, sie hat keine Angst vor Corona, weil sie hat Freundinnen, die Corona hatten und bei denen war es nicht so schlimm. Deswegen wird es einfach auch nicht so schlimm sein, das weiß sie. Aber irgendwie, keine Ahnung, der hat dann auch irgendwie erzählt von einem Freund, der schon geimpft wurde mit AstraZeneca und dass es richtiger Schmutz war, dass es dem richtig schlecht ging.
Richtiger Schmutz?
Es geht fast allen bei den Impfungen schlecht. So, darum geht es doch, dass dein Körper irgendwie Antikörper bildet. Also es geht ja auch bei den mRNA-Impfstoffen schlecht oder es geht manchen Leuten danach schlecht. Und ich glaube, die Krönung des Ganzen war, dass es irgendwann noch um Ernährung ging und es war kein wirkliches Gespräch zwischen den dreien, sondern jeder von den dreien hat gesagt, wie er oder sie davon profitiert hat. Also sie haben sich nicht aufeinander bezogen, sondern es war quasi immer so, ja, ich. Und dann irgendwann ging es um Skirr.
Skirr, Skirr.
Und wirklich, der eine Typ hat den Vogel abgeschossen. Es ging um, also irgendwie hat das eine Mädchen was von Pancakes erzählt. Und dann holte er den Satz raus und war so, ja, Skirr finde ich auch richtig geil. Und ich sag's dir, wie es ist, wenn man Skirr mit Früchten mischt, dann ist es quasi wie Pancakes, nur ohne Eier.
Was?
Wie bist du an die Uni gekommen?
Ja, ich sehe schon. Das wird gar keine Uni-Folge, das wird wirklich eine kleine Feministen-Fotzen-Folge, oh Gott. Weil tatsächlich, das ist auch so eine Sache, je mehr ich über diese Männer nachdenke.
Mann, das ist aber doch einfach so.
Ja, es ist
auch so diese strukturelle Benachteiligung. Auch da in Corona irgendwie mit diesen ganzen Hausarbeiten von Frauen.
Und ich habe nämlich zum Beispiel, was ich auch, glaube ich, bisher nur von Männern erlebt habe, ist, dass die einen so muten, so nach Motto.
Genau.
So einen so richtig spüren lassen, das finde ich gerade total doof, was du erzählst. Du bist ja mal ruhig, du bist ganz unwichtig. Und ich dachte mir jedes Mal so, Alter, ich hau dir das auf deinen Maul.
Ja, genau.
Und noch eine Sache, das in letzter Zeit ist mir wieder krass aufgefallen, dieses Kommentieren von weiblichen Körpern. Das ist so unnormal krass da irgendwie. Und eine Zeit lang habe ich das nicht mehr so wahrgenommen. Ich meine, in der Pubertät, finde ich, war das eh immer schon so. So, Mädchen werden immer viel mehr kommentiert, weil natürlich entwickelt sich bei denen irgendwie halt auch mehr. Die werden halt von einem Mädchen zu einer Frau und dann kriegen sie Hüften, dann kriegen sie Busen, keine Ahnung. Das wird immer irgendwie kommentiert. Ich habe noch nie mitbekommen, dass mal bei meinem Bruder kommentiert wurde. Ja, keine Ahnung, was soll man da auch kommentieren? Brusthaar oder so.
Okay, vielleicht Stimmbruch.
Ja, das schon. Aber so, da wird irgendwie viel mehr immer drauf hingedeutet. Und jetzt ist es mir auch wieder richtig oft aufgefallen, wie oft einfach irgendwie mein Körper oder wie ich aussehe, kommentiert wird und nicht mehr, oder nicht nur meiner, halt von allen, aber ich rede von meiner Erfahrung, nicht, dass das irgendwie negativ gemeint ist, aber ich habe auch keine Lust, klar, jeder freut sich irgendwie über Komplimente, aber entweder man macht halt nett gemeinte Komplimente und auch da kann man ja auch irgendwie andere Sachen sagen und nicht immer nur da, wie eine Person aussieht. Aber irgendwie halt immer so Sachen, wo die Leute denken, das ist doch überhaupt nicht schlimm oder das ist irgendwie nett gemeint. Vor allem alte, weiße Männer. Mhm. Und ich mir so denke, ja, auch wenn du es jetzt nicht böse meinst, ich habe aber vielleicht einfach keine Lust, dass du mich dauernd irgendwie kommentierst. Gerade wenn ich, wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, durch Zoom und Co. und diese Selbstbeschäftigung mit sich selbst die ganze Zeit sowieso vielleicht schon Komplexe habe, möchte ich einfach nicht, dass auch noch von außen da dauernd irgendwas kommentiert wird. Ich kommentiere mich selbst genug. Ich brauche nicht noch andere Leute, die das machen. Gestern, Alter, da waren wir bei meinen Großeltern, weil mussten da so ein bisschen ausmisten. Und ich stehe am Küchentisch. Ich hatte halt so eine Sporthose an, weil ich halt in Umzugskleidung quasi war. Dann kommt mein Opa zu mir und sagt einfach, ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber irgendwie nach dem Motto, seit wann hast du denn einen Hintern? Und ich denke mir so, was? Ja, den habe ich schon immer. Er meinte so, nee, dann musst du zugenommen haben. Und ich kann dir auch nicht sagen, ob das jetzt ein Kompliment war, von wegen, du hast ja einen hübschen Hintern, oder ob das eine Beleidigung war, seit wann hast du so einen fetten Hintern, oder ob es einfach nur eine Feststellung war. Wahrscheinlich hat er halt irgendwie noch das Bild von mir vor Augen, wie ich 12 Jahre alt bin. So, ich habe da jetzt keine Veränderung an meinem Hintern festgestellt, aber auf jeden Fall dachte ich mir so, oh, danke, warum denn jetzt? Was soll denn dieser dumme Kommentar?
Ich bin auch dieses Kommentieren von wegen, du hast aber abgenommen so. Ja. Das ist nicht immer ein Kompliment.
Das ist eigentlich nie ein Kompliment. Weil das macht richtig viel kaputt. Weil ich bin ja zum Beispiel auch, ich hatte mal, wo ich diese Magengeschichte hatte, da haben schon auch, nicht alle, aber schon auch, vor allem die Frauen, die genauso gestört sind wie ich, was ihr Selbstbild angeht, haben dann schon gesagt, oh, du hast aber abgenommen, sieht ja toll aus, ne? Und dann im Nachhinein, jetzt habe ich halt wieder, also dieses Kranke, was ich da hatte, nicht mehr. Und jetzt denke ich mir so, oh ja, aber da haben schon mal jemand gesagt, das ist dieser Abgrund. Dann muss ich ja jetzt irgendwie nicht mehr so gut aussehen, weil jetzt bin ich ja wieder ein bisschen schwerer.
Genau, also als wäre mager oder dünn sein irgendwie das Schönheitsideal.
Ja. Habe ich mir jetzt auch, muss ich mir auch an die eigene Nase packen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das nicht mehr zu kommentieren bei anderen Leuten und auch nicht. Erst recht nicht zu loben, wenn jemand abnimmt.
Ja, genau. Ja. Passend zur strukturellen Benachteiligung der Frau habe ich heute auch eine Empfehlung. Und zwar.
Ah, Lotti, stopp, warte kurz. Ich muss da noch was anfügen. Von wegen strukturelle Benachteiligung. Also, jetzt hör mal zu. Wie siehst du das? Wie ist die Verteilung in der Menschheit? Glaubst du, die Leute, die am härtesten arbeiten, die verdienen auch gerechtermaßen am meisten Geld?
Nein.
Doch. Also, wer am härtesten arbeitet, der kriegt auch am meisten Geld. Natürlich gibt es da ein paar Ausnahmen, die das begünstigen, mehr Geld zu kriegen, obwohl man nicht so hart arbeitet. Zum Beispiel die Frauenquote.
Wie definierst du denn harte Arbeit?
Okay, ich muss es gleich aufklären. Ich habe doch vorhin von diesem Typen erzählt, der diese Diskussion angeht. Leute, die gucken schon so richtig. Was redet die da gerade? Muss ich den Podcast cutten? Ich habe von diesem Typen erzählt, der diese Diskussion da angeschossen hat. Und dann kamen wir eben irgendwann auch auf die Frauenquote und innerhalb dieser Gesellschaft in der Diskussion um diese Leistungsgesellschaft. Das ist so ein richtiges FDP-Argument. Immer dieses, natürlich stimmt das nicht. Weil irgendwelche, keine Ahnung, sieht man ja allein schon in den Pflegeberufen, dass die so wenig Kohle kriegen und dann aber halt irgendein Manager halt voll Applaus. Pflicht verdient. Genau so, kennen wir ja alle. Und seiner Argumentation, beziehungsweise irgendwie hat ihm dann jemand entgegengehalten, naja, aber findest du wirklich, dass irgendwie das gerecht verteilt ist? So, findest du nicht, dass da irgendwie schon große ein großes Ungleichgewicht herrscht. Und das, dann habe ich halt angebracht, und dass vor allem auch nicht jeder die gleichen Chancen hat, irgendwie allein schon, also je nachdem, aus was für einem sozialen Umfeld du kommst und irgendwie was für eine Bildung du genießen durftest, hat einfach nicht jeder die gleichen Chancen. Und dann hat er eben als Argument genannt, stimmt, es gibt schon Sachen, die das quasi verfälschen, nämlich die Frauenquote.
Ey, echt.
Ha, da kann ich dann auch nur noch entsetzt lachen.
Ja.
Okay.
Ich verstehe es auch nicht, dass... Nee, ich glaube, es reicht.
Gut.
Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir eine neue Kategorie einführen wollen. Und ich glaube, wir hatten das auch in der im dritten Teil vom 36-Fragen-Test schon mal angeführt, dass wir euch jetzt daran teilhaben lassen möchten, was wir in Corona Neues gemacht haben in den letzten 2 Wochen. Und ja, ich glaube, das ist alles, was man dazu sagen kann. Möchtest du anfangen?
Ja, ich habe eine Sache, die ich eigentlich schon wieder aufgegeben habe, aber ich werde sie bestimmt wieder aufnehmen. Und zwar Duolingo. Ich habe angefangen, wieder Tschechisch zu lernen. Meine Mutter ist ja Tschechin, aber ich kann nicht mehr Tschechisch. Und ich habe mehrfach Tschechischunterricht gehabt, aber ich sag's dir, das ist einfach auch eine schwierige Sprache. Und da habe ich jetzt letztens irgendwann mal angefangen, auf Duolingo wieder ein bisschen Tschechisch zu lernen. Richtig weird, weil so die ersten Wörter, die man lernt, sind dann so groß, klein, Haus.
Ja, Duolingo, finde ich, hat wilde Priorisierungen, bei welche Wörter man als erstes
und dann
lernt.
Kommt aber recht schnell schon sowas wie er, sie, es, ist, wir, ihr, was schon richtig kompliziert ist. Und dann später erst kommen so einfache Wörter wie Tiere, Zahlen, aber genau, das mache ich.
Cray. Ich habe, da kann ich dann auch als nächstes gleich zur Empfehlung überleiten, habe Amazon Prime, Netflix, die schrecklichen Streamingdienste, die ich laut dem Praxismodul-Dozenten konsumiere, habe ich durchgespielt. Und bin jetzt ehrlich gesagt auf der Schiene von so ARD- und ZDF-Reportagen.
Mhm, auch gut.
Guck die exzessiv. Zum Einschlafen, zum Essen, zum Comedy Gold. Und letztens habe ich eine richtig schöne gefunden, eine ZDF-Reportage, die heißt Plattenbauten, ein Dorf auf 12 Stockwerken oder so.
Ja,
und das spielt in Berlin-Marzahn. Hm? Und ehrlich gesagt, wir haben ja auch schon mal über Platten geredet. Und zwar, wo ich so abgekackt bin, weil deine Eltern im Stall wohnen, Folge. Und du hast mich nämlich gefragt, was eine Platte ist. Und natürlich kann ich hier ganz genau sagen, was eine Platte ausmacht. Und zwar geht es darum, dass eben wirklich aus Platten, ob das jetzt Isolierungsplatten oder so sind, dass halt Häuser gebaut werden.
Mhm.
Also andere Häuser bestehen ja aus so Stein oder Beton. Und die sind halt aus Platten sozusagen. Also und die Platten haben natürlich auch irgendein Material. Es kommt dann darauf an und es gibt dann im Ostblock so Abstufungen, welche Platten das sind. Also die ganz großen heißen Platten und dann gibt es aber eben noch QA3 oder irgendwie sowas, der Bautyp. Ja, so. Und auf jeden Fall finde ich, dass, also ich würde gerne in einer Platte irgendwann leben, natürlich weit oben, aber das ist praktisch so. Die sind saugut isoliert, die haben eigentlich fast alle einen Balkon und so. Naja, und die habe ich auf jeden Fall geguckt und Berlin-Marzahn ist ja auch immer so im Verruf. Und natürlich wird in dieser Serie auch schon einiges gesugarcoated oder in dieser Folge, in dieser einen Reportage. Aber die war schon sehr, sehr witzig.
Cool. Ja. Die gucke ich mir, denke ich, auch an. Ich habe die wurde mir, glaube ich, sogar schon mal vorgeschlagen. Wahrscheinlich ist sie auf irgendeiner Liste, die ich erstellt habe für Sachen, die ich gucken möchte.
Ja. So, nächstes gucken möchte, die Empfehlung. Die wird heute sehr kurz und knackig, weil das war nämlich auch so ein kurzes Entertainment-Geschäft. LOL, Last One LOL. Laughing, es ist von Bully Herbig, mit Anke Engelke, mit Barbara Schöneberger, mit Caroline Kebekus, mit, und jetzt haltet euch fest und zählt mit, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirko Nonchev, Rick Kavanian, Teddy Teclebrand, Thorsten Sträter, Wiegand Boning. Also,
finde ich auch schon mal gut, dass du die 3 Frauen erst so aufgezählt hast und dann gesagt hast, und jetzt zählt mit.
Er heißt Wiegald Boning. Ich will damit eigentlich nur sagen, dass es gibt auch weniger Frauen in der Comedy-Branche, die quasi bekannt sind, weil es diesen Stereotyp gibt von wegen
Frauen. Aber ich hätte mal 100 pro Barbara Schöneberg durch Martina Hill ersetzt. So, ja. Was hat diese Barbara da gemacht? Das ist doch keine Comedian, die ist doch Moderatorin. Ich finde die überhaupt nicht witzig. Naja.
Und auf jeden Fall, also das Konzept der Serie ist quasi, es sind 6 Folgen, 30 Minuten. Und all diese Comedians kommen am Anfang rein in so eine Wohnung. Ich glaube übrigens auch in Frankfurt, weil die Bilder implizieren, dass es die Skyline ist. Ah. Und die sitzen da 6 Stunden und dürfen nicht lachen. Sie müssen aber gegenseitig alle versuchen, sich irgendwie zum Lachen zu bringen. Jeder von denen hat 2 Leben. Und ja, wenn diese Leben aufgebaut sind, dann kommen sie halt nach hinten zu Bully Herbig, um da mitzugucken. Und es ist einfach so, so witzig. Und viele, Teddy zum Beispiel, der war einfach noch nicht so auf meiner Uhr. Mhm. Das ist ja so ein fucking witziger Typ ist. Ich habe es wegen Kurt Krömer angefangen und bin aber richtig hooked gewesen. Und am Anfang, ich dachte so, boah, das kann doch nichts Gutes sein. Mhm. Das kam mir ganz, ganz komisch vor. Aber dann habe ich es angefangen und war so, oh, wie witzig. Und eben auch mangels anderer Serien, mangels anderer Filme, ja, weil durchgespielt alles. Und das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Der Humor ist nicht so wie das Theater-, Film- und Medienwissenschaftsstudium, sondern leicht. Und wenn man da einfach mal sitzen möchte und sich richtig beömmeln will, dann würde ich diese Serie empfehlen.
Ja, die auch geguckt, aber die letzten Folgen muss ich nochmal schauen, weil die habe ich dann irgendwie nur noch nebenher geguckt. Obwohl ich tatsächlich Bully Herbig irgendwie gar nicht mag. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich den total doof. Aber das fand ich sehr witzig. Gibt's auch, also es ist ja keine deutsche Erfindung. Es gibt noch, glaube ich, eine australische Variante, eine spanische oder so.
Ah, okay.
Also wenn du Bock hast, kannst du direkt mit den Englischsprachigen weitermachen.
Ja.
Genau, also, gibt's auch Prime. Anderen verstehst du nicht. Ja.
Cray Cray. Es soll jetzt auch noch eine zweite Staffel geben vom deutschen Format. Ja.
Ich finde die so witzig. Das ist so richtig mein Humor. So richtiger Nonsens. Und Teddy, den finde ich auch.
Ich fand Anke Engelke auch so hilarious. Ja. Also so ihre, gar nicht mal unbedingt nur das, was sie aufgeführt hat, das war auch witzig, aber auch ihre Reaktion irgendwie immer so.
Ja. Ich kannte tatsächlich recht viele nicht. Der Dings Max Biermann ist ja von Switch, oder? Switch Reloaded.
Ich kannte die auch nicht. Okay. Ich habe dann die nur nachguckt und
ich glaube, da waren zwei dabei, die bei diesem Switch Reloaded mitgemacht haben. War auch nur einer. Naja, aber ja, ich kannte auch nicht alle. Beziehungsweise vom Sehen kannte ich sie alle. Aber so richtig kannte ich eigentlich nur mit Caroline Kebekus, Anke Engelke, Kurt Krömer und Teddy. Den finde ich so witzig. Der ist auch so richtig, auch mit so albernem Humor einfach. Es ist jetzt nicht schlau durchdacht, aber es ist einfach, der hat einfach eine witzige Art.
Ja, und ich frage mich, habe ich mich auch gefragt, ob das alles, ich meine, also es wurde schon vorher impliziert, dass die sich Gedanken machen sollten, so was sie für Sketche aufführen, für den Fall, dass sie drinbleiben oder allgemein für diese gesamte Serie so. Aber bei Teddy hatte ich zwischendrin das Gefühl, dass der einfach...
Der hat viel improvisiert, glaube ich.
Ja, ja. Und auch die Art von Improvisation, das war so krass, das war so on point. Ja, good stuff, Leute.
Gute Empfehlung. Tschüss, Leute.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.